Hallo Klaus, ich freue mich, dass du heute mal ein bisschen was über dich erzählen möchtest und nicht nur über dich persönlich, sondern auch über das, was du tust. Du hast ja eine ganz, ganz spannende Arbeitsgeschichte hinter dir. Du machst deinen Job seit knapp 30 Jahren. Und das ist ja schon, ich darf alter Hase sagen, oder?
Danke, danke, gerne. Ich nehme das Kompliment von dir.
Genau, also wir Männer dürfen ja alte Hasen sagen, bei Frauen war das ein bisschen despektierlich. Aber du bist Spezialist für die Themen Burnout, Mobbing, Depressionen und da hilfst du Menschen wieder in ihr, darf ich normales Leben sagen, zurückzukehren.
Ja, du hast es eigentlich so schon sehr schön erwähnt. Ich war über 25 Jahre lang Trainer und Coach für Führungskräfte in ganz Deutschland und habe gemerkt, dass man, je nachdem, wie man mit den Menschen arbeitet, bei manchen an eine Grenze kommt, wo es dann nicht mehr darum geht, Gedanken und Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken, sondern wo man auf eine, ich nenne es mal, psychologische und auch seelische Sperre kommt. Meistens bedingt durch eine Anpassungsstörung, also durch zum Beispiel eine Trennung einer Partnerschaft, die noch nicht wirklich verarbeitet wurde und oder halt auch den Verlust eines geliebten Menschen, der mich so tief packt, dass ich für das gesamte Coaching im Grunde nicht mehr wirklich erreichbar bin. Und da ist ja der Punkt, das wirst du aus deiner Tätigkeit genauso gut kennen, wo du als Coach dann an eine Grenze kommst, die du nicht überschreiten solltest. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, nein, es hat mich sogar gewurmt, weil ich hatte eine Vertrauensbasis zu meinem Gegenüber und konnte dann an diesem wichtigen Punkt im Grunde nicht weitermachen. Das hat mich dazu bewogen, tatsächlich nochmal 3 Jahre lang auf die Schulbank zu gehen und den Therapeutenstatus nachzuziehen, so dass ich heute als Trainer, als Coach und eben auch als Therapeut diese magische Grenze überschreiten kann und kann Menschen nicht nur aus dem Hamsterrad rausholen und damit so eine Form von Mind-Changing in ihrem Inneren umsetzen, sondern auch mit dem Thema Hypnose, was ich seit über 18 Jahren als Mittel der Wahl bezeichne und anwende, halt auch Menschen nachhaltig helfen, ihren Veränderungsprozess eigengesteuert, lebendig und vor allen Dingen auch kraftvoll umzusetzen.
Das ist ja ein ganz, ganz spannender Ansatz, den du da verfolgst. Na, du hast es ja eben richtig gesagt. Ich kenne das aus meiner Erfahrung. Ich muss dem einen oder anderen Coachee sagen, ich bin Business Coach, ich bin da jetzt raus. Du musst dir fachkundige Unterstützung suchen. Und du kannst das so als Gesamtpaket dann auch anbieten, ne?
Ja, es ermöglicht mir natürlich in vielerlei Hinsicht nicht nur die ganzheitliche Betreuung meiner Klienten, sondern darüber hinaus auch die Maßgabe, wenn ich mit Unternehmern zusammensitze, ihnen klarzumachen, dass es eine Mammutaufgabe ist, dass der Ansatz zu sagen, ich bin für meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da, ein ganz toller Ansatz ist, aber dass er oftmals an der Grenze scheitert, dass derjenige Chef oder auch derjenige Teamleiter nicht wirklich ahnt, was da auf ihn zukommt. Einmal mal abgesehen, dass ich gar nicht weiß, ob ich meinem Vorgesetzten sagen möchte, dass sich gerade meine Beziehung trennt, dass ich daran wahnsinnig zu knabbern habe, dass ich nachts nicht durchschlafen kann, dass ich schon gerädert zur Arbeit komme, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Kommt ja noch dazu, dass die ganzen Sponti-Sprüche wie, ja, da mussten wir alle mal durch, morgen geht die Sonne auf, ach, das schaffst du schon, bist doch ein Kerl wie ein Baum, ja, bist doch eine Frau voller Stärke, die bringen mich ja in keiner Weise weiter. Die drücken mich ja noch mehr in der Ecke, weil sie mir im Grunde in meinem Kopf klar machen, dass mein Gegenüber mich eben auch nicht versteht. Und deswegen habe ich da eine Lösung für Unternehmen geschaffen, die nachhaltig leisten kann, die Krankenquote zu senken und damit natürlich auch bares Geld für den Unternehmer im Grunde einspart, indem er mich als den sogenannten Missing Link dazwischen setzt. Das heißt, er macht seiner kompletten Anzahl von Arbeitnehmern und Arbeitgebern klar, dass sie sich mit ihren Problemen und Sorgen und Nöten zunächst einmal an mich wenden. Ich fange das Ganze professionell auf, kann es in die entsprechenden Bahnen lenken und fungiere damit auch gleichzeitig als Frühwarnsystem für Unternehmen. Wenn ich also merke, dass sich in einer bestimmten Stelle, einer bestimmten Abteilung Phänomene häufen, sei es nun übergroßer Druck, der in Richtung Burnout gehen kann, oder sei es nun auch eine Form von Mobbing, die innerhalb der jeweiligen Abteilung oder des jeweiligen Teams entsteht, dann kann ich unter Einhaltung aller Datenschutzvorschriften und des Therapeuten-Schweigegesetzes natürlich diese entsprechende Warnung anonymisiert an das Unternehmen geben, so dass der Datenschutz auf jeden Fall gewahrt bleibt und trotzdem das Unternehmen weiß, dass es da einen gewissen Handlungsbedarf hat.
Ich verstehe das absolut so aus unternehmerischer Sicht. Die spannende Frage für mich ist so, wie gehen denn dann die Coaches oder Klienten damit um? Weil du hast ja ganz häufig die Situation, vermute ich mal, also so meine Erfahrung, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber in so einer Situation, naja, ich sag mal politisch korrekt, schon leicht angekratzt ist. Ja. Wie bringst du die Menschen dazu, dass die dir auch vertrauen? Weil das ist ja schon so ein, man gibt ja unheimlich viel von sich preis und auch Dinge, die den Arbeitgeber überhaupt nichts angehen. Jetzt hast du gesagt, ja klar, du unterlegst der Schweigepflicht aus dem Therapeutengesetz. Aber trotzdem, wie gelingt es dir, dass sich die Menschen dann auch vertrauensvoll öffnen zu dir hin und dass du die Bedenken zerstreuen kannst, jetzt erfährt mein Arbeitgeber aber alles Innerste von mir.
Also interessanterweise ist schon mal die Grundsätzlichkeit, dass ich nicht zum Unternehmen gehöre, sondern im Grunde ein externer Spezialist bin, schon mal dann die erste vertrauensbildende Maßnahme. Dann klärt man natürlich in dem Gespräch, dass das, was besprochen wird, natürlich auch im Rahmen der Vertraulichkeit genauso behandelt wird. Und dann erwirbt man natürlich durch die entsprechenden Fragen und auch durch das entsprechende Hören, du kennst die drei Formen des Hörens, Hören, Zuhören, Hinhören, tatsächlich das Vertrauen auf die Art und Weise, dass der andere merkt, dass da jemand ist, der Interesse an der Person hat, der also auch wirklich gelernt hat, zuzuhören, hinzuhören. Und der auch ein Gespür und die Empathie für das Gegenüber aufweist, das so ein Stück Geborgenheit und auch Sicherheit vermittelt.
Du hast gerade so ein ganz wichtiges Wort genannt, was jetzt so gerade in der Zeit der vermehrten Homeoffice-Beschäftigung ja eine Riesendimension annimmt. Da bin ich ja auch Rufer in der Wüste, das Thema Empathie. Empathie, ich sage immer so ein bisschen salopp, Empathie gibt es nicht im App Store. Wie kriegst du die Führungskräfte dazu, dass die dann ein bisschen mehr Empathie an den Tag legen?
Also ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, ob das eine Führungskraft ist, die statt ihrem eigenen Antrieb heraus Führungskraft geworden ist oder die Führungskraft wurde, weil halt kein anderer wollte oder kein anderer da war. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Dann hat es immer damit zu tun, wie bin ich gegenüber meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin aufgestellt. Ist das für mich wichtig, zu wissen, wie der andere tickt, dass ich auf ihn eingehen kann, dass ich ihn da abhole, wo er steht, oder geht es einfach nur darum, dass ich etwas durchdrücke, was ich von oben auf obtruiert bekommen habe? Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Dann kommt dazu, dass ich natürlich, jede Form von Führung ist keine Sache, die ich nebenbei erledigen kann. Führung ist im Grunde ein Fulltime-Job, der damit zu tun hat, dass ich mich auf mein Gegenüber einlasse, dass ich mich entsprechend auch vorbereite bei den Gesprächen und dass ich an meinen Menschen, und deswegen sage ich bewusst Menschen und nicht Mitarbeiter oder Kollegen, so nah dran bin, wie der oder diejenige es dann auch zulässt. Ja, also das kann sein, das kurze Gespräch in der Kaffeepause, das kann das ein oder andere Teamgespräch sein, wo ich halt auch mal von den Sachen und den Belangen, die besprochen werden, auch mal, wenn ich die Zeit mir dafür nehme, auch ins Persönliche gehen kann und Menschen da einfach abhole. Und ich glaube, Vertrauen ist etwas, was nicht von Anfang an da ist. Wir alle haben ein Urvertrauen, aber Vertrauen muss wachsen. Und Vertrauen wächst durch die Zeit und durch das Gefühl, dass ich verstanden und mich gut aufgehoben werde. Und dadurch spielt Vertrauen und Empathie im Zusammenschluss eine ganz wichtige Rolle. Das kann ich bedingt sicherlich lernen, wenn ich weiß oder wenn ich verstehe, wie mein Gegenüber sich verhält und warum es sich so verhält. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass ich das nicht nur nebenbei mache, sondern dass ich empathisch dahinter stehe, dass ich mich auf mein Gegenüber einlassen möchte. Und das mit einer Nachhaltigkeit die, wie gesagt, viel mit Zeit, Anspruch und persönlichem Engagement zu tun hat.
Wie muss ich mir das denn jetzt konkret in der Praxis vorstellen, wenn du in einem Unternehmen bist und du stellst eben fest, dass das jetzt dein Coaching eher noch in den therapeutischen Bereich reingehen muss, weil da unverarbeitete Dinge sind, die du feststellst. Wie ist denn so ein typischer Ablauf, damit ich mir da mal was Greifbares drunter vorstellen kann? Also du hast das festgestellt. Mhm. Was passiert dann? Was ist denn der nächste Schritt, den du machst?
Also je nachdem, was ich festgestellt habe, ob es da eher in Richtung Mobbing geht oder in Richtung Überbelastung geht, ob einfach nur eine schlechte Stimmung da ist, ob das ausgehend von einem Mitarbeiter, der an sich ein destruktives Denken und auch ein destruktives Handeln an den Tag legt, auch das gibt es mehr als gedacht, sind das natürlich dann die Grundlagen, um die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, die dann mit der Geschäftsleitung im Vorfeld vorbesprochen werden können. Das kann ein Workshop sein. Das kann, und auch das hat sich in der Praxis oftmals bewährt, zum Beispiel auch die Entwicklung und Umsetzung eines Unternehmensleitbildes sein, wo ich dann aber nicht das von oben nach unten durchdrücke, sondern im Gegenteil, das von unten nach oben gemeinsam mit denen, die es betrifft, entwickle, umsetze. Und da kommt dann ganz, ganz viel bei rum. Da kommt rum persönliches Engagement, Identifikation mit dem Unternehmen. Und genau das, was halt vielen Menschen heute in der Arbeitswelt fehlt, so dieses Gefühl, dass sie wahrgenommen und ernst genommen werden. Dass sie also nicht nur als Produktions-, Arbeits- und Leistungsfaktor dienen, sondern dass man auch Interesse an der Art und Weise, wie sie denken und handeln haben. Und da ist ein Unternehmensleitbild, das halt gemeinsam mit den Menschen, die es dann auch leben, entwickelt werden und dann auch regelmäßig überprüft wird, eine super Möglichkeit, da auch tatsächlich wieder gruppendynamische Prozesse auszulösen.
Wenn du jetzt jemand weiterhin betreust, jetzt im therapeutischen Feld, kommen die Menschen dann zu dir in deine Praxis oder gehst du ins Unternehmen?
Also da ich bundesweit arbeite und das auch schon vor Corona, hat es sich bewährt, dass man gewisse Sachen, gerade wenn es auch mal schnell gehen muss, dass man die gerne auch per Computer und per geeignetem Videomedium dann entsprechend durchführt. Wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich immer noch ein Fan von dem sogenannten Face-to-Face, dass ich also auch in die Betriebe, in die Firmen, teilweise in die Fabriken gehe und zum Beispiel im Rahmen von kleineren Team-Meetings teilweise als Zuhörer, Beisitzer, teilweise auch als derjenige, der einen entsprechenden Vortrag oder auch einen gruppendynamischen Prozess anregt. Also da ich aus beiden Welten komme und mich auch in beiden Welten zu Hause fühle, habe ich die Möglichkeiten sogar sowohl online wie auch offline Erfolge zu erzielen.
Jetzt sagtest du ja gerade, dass dir das auch ganz wichtig ist, das Face-to-Face zu machen. Ich bin ja auch so einer, obwohl ich seit vielen Jahren Blended Coaching-Prozesse mache und auch das Coaching so läuft. Ich muss auch, wie du sagst, ich muss da rein, ich muss das spüren. Mhm. Hast du da jetzt einen Unterschied festgestellt zwischen online und offline?
Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Menschen, denen du live gegenüber sitzt, nochmal eine andere Form haben, sich dir zu öffnen. Sie sitzen vielleicht in einer Umgebung, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich zu Hause fühlen. Je nachdem, wenn das Ganze über ein Online-Meeting läuft, müssen sie vorher praktisch ein bisschen abcanceln oder müssen ihrem Umfeld Bescheid geben, dass sie jetzt mal eine halbe Stunde lang nicht gestört werden. Das erzeugt wieder so ein Feld, wo man sich als derjenige, der das alles einrichtet, wieder fragt, geht es wieder um das Thema Wohlfühlen. Und wenn ich jemandem face-to-face gegenüber sitze, auch hier in meiner Praxis, die ich zwischen Köln und Bonn habe, das ist interessanterweise von mir so aufgebaut worden, dass es eine Wohnraumpraxis ist. Das ist ein Konzept, dass man also nicht in das Gefühl hat, man in einer Arztpraxis sitzt, sondern man sitzt eigentlich in dem Wohnzimmer eines guten Freundes auf einer Couch, auf einem Sessel, kann sich sitzen, kann sich legen, kann sich flezen, man kommt runter. Und man löst dich. Und je mehr ich runterkomme, desto mehr Wohlfühlcharakter ich habe, offline, online, auf der Couch, im Sessel oder im Betrieb, desto mehr öffne ich mich und desto mehr bin ich auch bereit, mein Inneres nach außen zu kehren und dadurch mir natürlich auch die Möglichkeit zu eröffnen, darauf Zugriff zu nehmen und herauszufinden, wo es hakt.
Wie spürst du in den Unternehmen, dass deine Arbeit erfolgreich ist? Also du kriegst ein persönliches Feedback von deinem Klienten, das ist mir klar. Aber wie spürt das ein Unternehmen in der Summe, dass das, was du tust, erfolgreich ist? Gibt es da Parameter, an denen du das festmachen kannst? Oder ist das mehr Gefühl?
Einer der größten messbaren Parameter sind natürlich die Krankenraten. Wenn die Krankenraten zurückgehen, weil Menschen mit einem gesunden Mind auch sich persönlich für ihr Unternehmen engagieren, merkt man es sicherlich daran, dass die Krankenrate zurückgeht. Dann merkt man es am Workflow, dass also tatsächlich Aufgaben schneller und effektiver, meistens sogar dann im Team gelöst werden, sodass ich als jeweiliger Leiter oder auch Abteilungs- oder Teamleiter viel weniger selber steuern muss. Gute Teams, die miteinander organisiert sind und ineinander ihre eigenen Abläufe kreieren, funktionieren natürlich besser, als wenn ich von vornherein Sachen vorgeben muss. Und das merkt man dann auch in den entsprechenden Team-Meetings, wo es darum geht, Aufgaben, die ins Team gegeben werden, werden vom Team organisiert, strukturiert und dann als möglicherweise gemeinsamer Erfolg auch zurückgemeldet. Das heißt, für mich als Führungskraft ist es ein viel entspannteres Arbeiten. Für mich als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ist es eine Form der wertschätzenden Zusammenarbeit, in der ich mich persönlich viel besser aufgehoben fühle, weil ich einfach merke, dass ich nicht nur gebraucht werde, sondern dass ich effektiv und nachhaltig etwas dazu beitrage. Und das sind die ersten Parameter, wobei oder wonach ich dann auch unternehmerisch einen Erfolg dieser Maßnahmen nicht nur nachvollziehe, sondern auch wirklich betriebstechnisch messen kann.
Jetzt haben wir ja gerade eine Situation, wo die Menschen ganz, ganz viel Veränderung erleben und praktisch in einem dauerhaften Change-Prozess sind. Spürst du da, dass jetzt mehr Bedarf ist, um deine Dienstleistungen nachzufragen, wenn so viele im Homeoffice sitzen? Und sagen wir mal, die Statistiken gehen ja davon aus, dass ganz grob gesagt jeder zweite Beschäftigte im Moment in einem Homeoffice sitzt. Spürst du da eine Veränderung?
Ich spüre da eine Veränderung. Ich merke auch, dass sich Menschen dazu übergehen, sich zu kukunen, das heißt, sich einzuspannen, ihre Sozialkontakte sogar runterzufahren auf ein Minimum. Ich habe jetzt Fälle, wo Menschen zu Weihnachten überlegen, ob sie ihre 170 Kilometer entfernten Eltern besuchen oder ob sie einfach eine Zoom-Schaltung machen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bedenklich. Nein, ich finde es sogar sehr bedenklich, dass wir mittlerweile eine Bereitschaft entwickeln für die Bequemlichkeit, unsere Sozialkontakte auf ein Minimum zu begrenzen. Im Grunde sind wir alles Herdentiere. Wir fühlen uns in Gesellschaft wohl. Ja, wir brauchen sogar die Gesellschaft. Wir möchten uns austauschen. Wir möchten singen und lachen und in gemeinsamen Gesprächen Situationen aufbauen, die mit Emotionen zu tun haben und die auch mit dem Austausch von Wissen, Neuigkeiten und Informationen zu tun haben. Und das kommt natürlich in den Corona-Zeiten wahnsinnig zu kurz. Die beste Möglichkeit dafür ist aus meiner Sicht tatsächlich, diese Kontakte zu nutzen. Und wenn es tatsächlich derzeit nur über soziale Medien oder halt über Videoschaltungen geht, dass man das macht und dass man auch den Menschen, die vielleicht nicht diese Möglichkeit haben, weil sie vielleicht keinen PC besitzen oder weil der so alt ist, dass sie keine Kamera haben, ihnen irgendwo hilft und eine Hilfestellung geben kann, damit halt auch diese Menschen an dieser Möglichkeit des Austauschs von Gefühlen und Informationen teilhaben können. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Was mir in unserer Gesellschaft derzeit fehlt, ist der Dreiklang, den ich persönlich folgendermaßen definiert habe. Dreiklang ist für mich Achtsamkeit mir selbst gegenüber, das sogenannte Hören auf die eigene Stimme, aber auch Achtsamkeit den Menschen gegenüber, die mir wichtig sind. Das Ganze verbinde ich mit dem Rückgrat, zu sagen, ich setze mich für die Belange ein, vielleicht für Menschen oder für Sachen, die keine eigene Stimme haben oder die nicht gehört werden. Und das wiederum dann im Verbund mit dem Thema Zivilcourage. das dann auch wirklich zu tun, sich auch mal gegen den Mainstream zu erheben und tatsächlich den Mut zu haben, die eigene Meinung nach wie vor kundzutun und mich für die Menschen oder für die Institutionen oder halt auch für die Sachen einzusetzen, die in der momentanen Phase einfach untergehen.
Hast du für deine, unsere geneigten Zuhörer und Zuseher so einen Praxistipp, der sofort umsetzbar ist, den jeder anwenden kann und wo jeder hinterher sagt, ja, wow, das hat mir in der Situation jetzt total geholfen?
Also ich möchte sogar drei Tipps geben. Der erste Tipp beginnt schon morgens früh beim Aufstehen. Ich habe früher dazu geneigt, wenn der Wecker geklingelt hat, den nochmal 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde lang zurückzustellen, die sogenannte Snooze-Taste. Und habe am Ende festgestellt, dass ich mich auf den Tag bereits negativ programmiert habe. Denn ich habe meinem eigenen Verständnis schon klargemacht, ich will ja gar nicht aufstehen. Heute ist ja so ein trüber Tag. Ich will doch am liebsten liegen bleiben und das kann doch heute schon gar nichts werden. Das ist der erste Punkt. Mein Tipp, Nummer 1, wenn der Wecker klingelt, direkt aufstehen, den Tag beginnen. Mein Tipp Nummer 2, schafft euch ein Morgenritual an. Es kann etwas sein, was vielleicht alltagstauglich ist und was einfach umzusetzen ist, was euch aber persönlich weiterbringt. Für den einen ist es vielleicht die Tasse Kaffee, auf die er sich schon morgens freut. Für den anderen ist es der perfekte Ablauf, und um zeitlich ohne Hektik und Stress in den Tag zu starten. Mein Tipp auch in diese Richtung. Wenn ihr morgens aufsteht, nehmt euch einen Zweitritt ins Schlafzimmer. Stellt euch am Anfang auf die erste Stufe, auch wenn das sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky anhört. Schaut auf diesen Raum runter und schon habt ihr einen Perspektivwechsel durchgeführt. Und dann stellt euch eigenständig die Aufgabe, 3 Dinge, die für euch heute wichtig und richtig sind, bis zum Abend durchzuführen. Also 3 Sachen, die ich mir für diesen Tag vornehme, dass es für mich ein toller und auch ein erfolgreicher Tag wird. Und dann beginnt euren Tag. Tipp Nummer 3, nehmt zum Abend hin euch 5 Minuten Zeit, und zwar bevor ihr ins Bett geht, schlagt eine Art Tagebuch auf und lasst auf ein paar Zeilen das, was ihr heute erlebt habt, positiv wie negativ. Lasst es in diesen Tagesablauf schriftlich reinfließen. Es wird euch helfen, eure Gedanken zu sortieren. Es wird euch helfen, in der Vorbereitung und der Organisation des nächsten Tages noch ein Stück besser und noch ein Stück erfolgreicher zu sein. Und ab und an hilft es sogar, wenn ich mitten in der Nacht aufwache und meine Gedanken kreisen, dass ich dann mit Hilfe dieses Buches, ich nenne es das sogenannte Emotionsbuch, tatsächlich auch in der Nacht meine Gedanken zu Papier bringe, um am nächsten Tag nochmal drüber nachzudenken und vielleicht sogar für mich wichtige Entscheidungen treffen zu können.
Das ist echt toll. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich finde es wirklich ganz herausragend, was du machst, mit welcher Erfahrung du sprichst, wie du sofort eine Antwort auch parat hast aus deinem reichen Erfahrungsschatz. Und wenn ich dich jetzt beauftragen möchte, lieber Klaus, was muss ich denn tun als Unternehmer, auch als Privatperson?
Ja, also ich habe eine eigene Praxis in Wesseling, das liegt zwischen Köln und Bonn. Ich bin erreichbar über meine Website. Ich bin im Grunde nie weiter entfernt als das nächste Telefon. Zu meinem Repertoire der Lösungen für Menschen, die ein Thema, und ich rede bewusst nicht von Problemen, ich rede von Themen. Und jeder Mensch hat irgendwo ein Thema, was ihn bewegt. Der eine oder andere mag es für sich alleine lösen können. Wobei ich total wichtig finde, dass wir über eine Lösung und nicht über eine Verdrängung reden. Denn die kommt irgendwann wieder hoch. Und da bin ich für alle Menschen und für Unternehmen, die wissen, dass es im Unternehmen Probleme gibt, und für Menschen, die wissen, dass sie mit sich selbst ein Thema haben, ein Ansprechpartner, der auf Augenhöhe, mit Empathie, mit viel Verständnis und auch mit viel Erfahrung zuhört, hinhört und gemeinsam Lösungen entwickelt, die mein Gegenüber dann back to life and balance bringen.
Also, Empfehlung an alle, die hier zuhören, wenn ihr merkt, dass es irgendwelche Auffälligkeiten beispielsweise in der Gesundheitsquote, in der Abwesenheitsquote in eurem Unternehmen gibt, wendet euch an den Klaus. Ich kenne keinen, der erfahrener ist. Ich kenne keinen, der kompetenter ist. Und Klaus, zum Abschluss, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so wunderbar Auskunft gegeben hast, auch so griffig und verständlich. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ja, und hoffe, dass nach diesem Trailer hier ganz viele Menschen sich bei dir melden.
Lieber Gerd, ich danke dir, dass du mir ein Forum geboten hast, um diese für mich wichtigen Botschaften und Aussagen auch einem breiten Zuhörerkreis zukommen zu lassen. Ich kenne dich nun schon einige Jahre und weiß, dass du nicht nur ein guter Hinhörer und Zuhörer bist, sondern auch bei dir eine Wahnsinnskompetenz vorhanden ist. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu sprechen, und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Vielen lieben Dank, lieber Gerd.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Blumen, und dann hoffentlich bis bald, lieber Klaus.
Danke.